noch ein paar Stunden im Finstern im Pazifik, war ein bisschen komisch, die fliegenden Fische beim Start, habe ich noch irgendwie mitgekriegt.
Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Wir begrüßen euch zur heutigen Folge und zum dritten Teil unseres Specials, was Ultradistanzen angeht. In gestürzter Reihenfolge sind wir heute im letzten Teil beim Schwimmen angekommen und haben wieder einen ganz besonderen Gast, den der Mario heute vorstellen darf.
Ja, Max Bär. Wir kennen uns schon seit einigen Jahren. Es ist schon wirklich ein Jahrzehnt aus, dass wir uns kennengelernt haben, übers Schwimmen, über Techniktraining. Und damals hast du mir von deinen Plänen erzählt und ich war begeistert und hatte Respekt, weil das war was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Vielleicht magst du dir mal selber ein bisschen vorstellen, was du generell machst und was dann dein sportlicher Hintergrund ist und was passiert ist in den Jahren, in deinen sportlichen.
Ja, danke. Ja, Max Bär ist mein Name, wohne in Wien und bin Tontechniker, Technikverleih seit vielen, vielen Jahren. Und das hat mir dann nebenbei ermöglicht, ein bisschen Zeit abzuzwacken für sportliche Abenteuer. Hat begonnen mit ein bisschen Laufen, hat sich weiterentwickelt in Richtung Triathlon und ich bin relativ rasch bei langen Distanzen gelandet, weil ich einfach zu langsam bin für die kurzen Sachen.
Ich kann mich noch genau erinnern, das hast du damals auch gesagt, das hilft nichts, ich muss lang schwimmen, weil schnell also bin ich nicht.
Genau, die Ausdauer scheint meine Spezialität zu sein. Habe dann Langdistanz eben gemacht im Triathlon-Bereich, war zweimal in Klagenfurt dabei. Und 2011 war der zweite und dann war ein bisschen die Frage, wie tue ich weiter. Das Schwimmen ist immer ganz gut gegangen dort und beim Radfahren sind schon bei mir vorbeizogen und beim Laufen dann war es sowieso aus, das war mehr Wandertag. Und jetzt war die Frage, investieren einmal ganz viel Zeit in die nächste Vorbereitung, um irgendwie noch 15, 20 Minuten da abzuzwacken, und meine Frau war auch strikt dagegen.
Ja, über das müssen wir dann sowieso auch noch gesondert reden, über die Gefahren beim Freiwasserschwimmen und was da das Umfeld dazu sagt.
Aber nein, dort hat sie mich ja dann hingebracht, umgekehrt, also weg vom Triathlon.
Dann sollten wir vielleicht auch drüber sprechen.
Nur nicht noch einmal die Vorbereitung. Wir sind gerade übersiedelt damals in eine Wohnsiedlung, wo es ein Schwimmbecken gibt, ein 25 Meter Becken, und sie hat gesagt, schau, das ist doch super, hör auf mit dem Radeln, mit dem Laufen, mit den Koppeleinheiten, du ein bisschen schwimmen. Und das habe ich halt dann ernst genommen.
Ein bisschen schwimmen.
Genau. Genau, da natürlich auch. Strecken wurden länger und länger. Und ich glaube, warum ich da bin, unter anderem sind dann die Ultradistanzstrecken, wie unter anderem der Ärmelkanal.
Ja. Genau, ich wollte gerade sagen, lassen wir mal die Katze aus dem Sack, wo ist das Ganze gegipfelt, und dann rollen wir das vielleicht von vorne auf. Also, das ist jetzt schon angesprochen.
Ich würde vielleicht sagen, wirklich auch diese Triple Crown-Geschichte, ich glaube, das ist wirklich interessant, das ist was Herausragendes, was wirklich Besonderes, das noch einfach auch noch nicht viele geschafft haben, anteilsmäßig. Und erzähl mir, was das ist und was man da so machen muss.
Genau, es ist so, ich bin Österreichs einziger Triple Crown. Es gibt die Triple Crown of Open Water Swimming. Das beinhaltet den Ärmelkanal. Dann gibt es ein Rennen, das ist ein Wettkampf. Ärmelkanal ist eine Solo-Querung und auch das dritte ist eine Solo-Querung. Rund um Manhattan herum in New York, das ist ein Wettkampf. Da schwimmen 15 Leute ungefähr mit. Findet dreimal, viermal im Jahr statt. Und die dritte Strecke ist Catalina Channel vor Los Angeles, vorgelagerte Insel Catalina Richtung Festland. Der amerikanische Ärmelkanal im Prinzip ist vergleichbar von der Distanz. Und diese Kombiwertung im Prinzip ergibt dann die Triple Crown of Open Water Swimming. Und ich bin weltweit, ich glaube, 195.
Wahnsinn, ne? Das ist schon richtig, das ist schon richtig cool. Ich glaube, die Distanzen müssen wir auch dazu ergänzen, wie lang diese einzelnen der drei Rennen oder der drei Abenteuer, sagen wir mal so dazu, weil ich glaube, das ist wirklich immer ein richtiges Abenteuer.
Auf jeden Fall.
Ja?
Genau. Ich mache es immer in meiner Reihenfolge, weil das die Reihenfolge ist natürlich egal sonst, aber so wie ich geschwommen bin, das erste war der Ärmelkanal. direkte Linie, es wird geschwommen von England nach Frankreich, direkte Linie um die 35 Kilometer, 35, 36. Nur leider schwimmen ganz wenig Leute die direkte Linie. Da muss man schon richtig schnell sein, weil das einfach extrem strömungsabhängig ist. Und die Strömung kommt von der Seite und nach 6 Stunden Draht kommt von der anderen Seite. Das heißt, das resultiert in einer großen S-Kurve. Und wenn man Pech hat, so wie ich, kommt man halt dann nicht direkt dorthin, wo die kürzeste Linie war, sondern macht ein bisschen einen Umweg an. Also ich kann nicht sagen, wie weit ich geschwommen bin, aber auf jeden Fall mehr wie 35 Kilometer.
Ja. Gibt's da dann GPS-Tracking dazu? Oder?
Es gibt einen Track, den man auch live verfolgen kann. Alle 10, 15 Minuten kommt ein neuer Punkt dazu und das ist super. Da kann man mitfiebern von ganz weit weg. Und das heißt, ich habe dieser Track macht irgendwas über 45 Kilometer, aber wie viel davon bin ich wirklich geschwommen? Das ist natürlich, kann ich nicht sagen.
Wie lange bist du unterwegs?
Ich habe braucht 12 Stunden und 3 Minuten. Ich habe mir vorher mit akribischer Vorbereitung ausgerechnet, 12 Stunden ist realistisch und bin nach wie vor ganz baff, dass ich das so.
Ja, so hingebracht habe. Ja, muss ich das mal überlegen, das ist gar nicht langsam. Also du musst wirklich, wenn du auch kleine Pausen und Verpflegung und so einrechnest,
die schwimmen. 1,30 Schnitt, wenn man es mit den Pausen einrechnet und ohne Neo, oder?
Ohne Neo.
Das heißt, du bist auch noch kälteresistent.
Es ist kalt.
Ja.
Genau, das ist ein großer Teil der Vorbereitung.
Es ist wirklich kalt. 12 Grad, wie viel Grad
hat es da? Nein, das waren 16 bis 17 Grad, so in etwa.
Trotzdem kalt. Im
Schnitt. Ja, über die Dauer, ja, unvorstellbar. Ja, energetisch ist das ein Wahnsinn natürlich über die Dauer.
Das sagt und das macht viel aus in der Vorbereitung.
Du hast es jetzt dreimal angesprochen, Vorbereitung interessiert mich natürlich wahnsinnig. Wie bereitet man sich jetzt mal abgesehen allgemein vom Training, aber wirklich konkret auf so einen Renntag vor oder Durchquerungstag oder nennen wir es, wie wir es wollen, verfolgt man da irgendwie Strömungsberichte? Gibt es da einfach was man ableiten kann? So wird das wahrscheinlich laufen. Wie viel ist planbar? Wie viel passiert dann einfach und man ist dann Passagier?
Die direkte Vorbereitung dort ist eher unspektakulär. Da bist du eher Passagier. Du buchst ja nicht einen Tag, weil es einfach sehr wetter ausgesetzt und wetterabhängig ist. Das heißt, du buchst ein Boot lange vorher. Das waren 1,5 Jahre vorher bei mir. Und so lange hast du dann Zeit, dich gut darauf vorzubereiten. Und dort bist dann 14 Tage im Prinzip. Du buchst eine Zeit, das ist ein Zeitfenster von 7, 8 Tagen, in denen es möglich wäre zu schwimmen und wartest halt dort auf einen guten Tag. Und bist immer in Kommunikation mit dem Piloten, mit dem Kapitän vom Boot. Und mit dem telefonierst am Abend und der sagt, morgen schaut es nicht gut aus, warten wir noch einmal. Dann morgen schaut es nicht gut aus, warten wir noch einmal und warten wir noch einmal und warten wir noch einmal. Und wenn du da Klick hast, kommst du irgendwann einmal dran.
Ja, irgendwann wird er dann sagen, naja, und jetzt, na, tun wir halt.
Es ist ja nicht nur das Wetter, es ist ja auch die meistbefahrene Wasserstraße der Welt. Das heißt, dass du da auch mit den Schiffen aufpassen musst und auch da Rücksicht genommen wird. Nämlich, die können nicht für dich bremsen.
Die bremsen gar nicht. Nein, das ist eben auch Job vom Kapitän. Also ich bin echt nur stupid nehmen Boot und schaue, dass ich da meinen Abstand halte, was deppert genug ist. Es ist auch nicht leicht über 12 Stunden mit seitlichen Strömungen. Und das ist mein Job. Ich schwimme und ich schaue nicht vierend, nicht zurück. Und der gibt vor,
wo es hingeht. Eine Frage habe ich, um das ganz klar zu machen. In den 12 Stunden darfst du da das Wasser verlassen? Oder bist du die ganze Zeit drinnen?
Mich darf niemand berühren, ich darf nichts berühren. Ich muss von trockenen Land zum trockenen Land aus eigener Kraft schwimmen.
Ach du Scheiße. Ja. Das ist ein religiöses Erlebnis, wenn du dann eigentlich die Füße wieder auf Land setzt, oder?
Und dann versuchst du einmal aufzustehen und gerade zu stehen. Das ist nicht leicht.
Ja, das glaube ich.
Genau.
Okay. Die anderen Distanzen der beiden anderen Stationen bist du uns noch schuldig?
Genau, bin ein bisschen abgezwackt. Das nächste in meiner Reihenfolge war Manhattan-Wettkampf. 48 Kilometer ist deutlich länger, aber strömungsunterstützt in dem Sinn, dass man die meiste Zeit mit der Strömung schwimmt, was ja im Ärmelkanal nicht so ist, weil da kommt die Strömung von der Seite. Das heißt, da kriegt man einen ganz guten Speed auch. Das ist nett, weil du schwimmst im Fluss und die sind teilweise, East River ist jetzt nicht so breit, Harlem River auch nicht, und du hast dann die Jogger neben dir und da ziehst du im Wasser vorbei und das ist cool. Und dann wird es irgendwann einmal strömungsfrei, weil halt auch das Ganze mit Ebbe, Flut ausgesetzt ist. Im Harlem River, Brücke, und irgendwann birgst du dann ein in den Hudson und der ist echt mächtig und der schiebt dann wieder schön an. Und dann siehst du einmal ganz weit vor dir die George Washington Bridge und das dauert auch eine Zeit, bis du mal bei der bist. Und Startziel ist am Südzipfel Battery Park.
Okay. Das ich habe da nur kurz gelesen, was über 30 Brücken sind das dann, die du unterschwimmen musst?
20 Bridges. 20. Heißt auch das Rennen,
okay.
Genau.
Okay. Ja. Na gut, das ist aber dann vielleicht auch mental noch mal ein bisschen leichter, wenn du quasi Brücken zählen kannst. Beim Ärmelkanal.
Beim Ärmelkanal hast du nichts.
Ist es schwieriger, da bist du einfach im Niemandsland, irgendwo dann zwischendurch sozusagen.
Die ganze Zeit, also ich habe mir ganz streng vorgenommen, ich schaue niemals nach vorn und auch nicht nach zurück, weil diese Klippen in Dover schauen nach 5 Stunden noch immer deppert groß aus. Also da hast du die Nerven weg. Und nach vorn, da gibt es dann am Cap Grinet, das ist der nächste, also die Landzunge, wo die kürzeste Strecke wäre, wo du landen willst. Steht ein Leuchtturm und den siehst du halt auch schon längere Zeit. Und wenn es blöd hergeht, siehst du den einmal ein bisschen auf deiner rechten Seite und dann schwimmst du 3 Stunden weiter und dann siehst du ihn auf deiner linken Seite und der schaut immer noch gleich weit aus, weil halt die Strömung da ein bisschen tricky ist.
Ja, das heißt, nur also, damit ich das verstehe quasi, im Prinzip, es fährt neben dir das Boot, also jetzt konkret im Ärmelkanal, das ist zuständig im weitesten Sinne fürs Navigieren. Das heißt, du orientierst dich am Boot und sonst schaltest du das Hirn aus und schwimmst, jetzt ganz salopp gesagt. Also, und das für 12 Stunden. Und eigentlich merkst du gar keinen direkten Fortschritt jetzt, sehr logischerweise, weil es den Boden siehst du ja auch nicht. Ne? Also es ist wirklich einfach 12 Stunden, also Wahnsinn.
Ja, gut, die Nordsee ist dort auch eine ziemlich trübe Grenzbrühe, oder?
Hat mich überrascht, eigentlich nicht so sehr, nein.
Okay.
Jetzt im Vergleich mit dem Pazifik dann später ist es nicht so toll natürlich, aber ich hätte mir es schlimmer erwartet.
Okay.
Also es ist geregelt wie eine Straße, in eine Richtung fahren die Schiffe, dann gibt es die Separation Zone, wo nichts ist, wo sie dann nur das ganze Treibgut und alle Quallen zusammensammeln, weil dort keine Schiffe fahren, und dann fahren sie in die andere Richtung. Und die Separation Zone, also da weißt du dann, wann du drin bist, weil das merkst du schon. Okay. Da ist es ein bisschen grindiger. Ja, also du musst auch halt mentale Strategien zurechtlegen, wie du das durchhältst, und das machst halt schon auch in der Vorbereitung, dass du lange, lange Distanzen auch im Becken blöd auf und an schwimmst, 4-5 Stunden. Und also die richtig langen Sachen macht man dann in der Vorbereitung halt schon im Freien.
Ja.
Aber es gibt nicht viel Abwechslung. Du freist ja irgendwann einmal tatsächlich über eine Qualle, die dir wieder aufweckt.
Ja, ich meine, das ist ja auch schon Stichwort. Ja. Also ich denke halt, logischerweise, dort gibt es Tiere. Ja. Das heißt, es spielt ja so ein gewisser, sorry für den Ausdruck, aber Mindfuck natürlich halt auch mit. Ja, und der dann wahrscheinlich bei zunehmender Erschöpfung vielleicht auch noch eine gewisse, wichtigere Rolle einnimmt. Beschäftigt das einen, oder ist es irgendwie so, dass du denkst, in dem Moment ist dann eh wirklich der Kopf leer? Also ich meine, kann man sich das irgendwie vorstellen? Oder ist das für jeden anders?
Das hat man tatsächlich keine Mühe bereitet eigentlich. Also okay. Auch nicht, also losgeschwommen wird meistens im Finstern, mit dem muss man auch umgehen können, dass du mal 3-4 Stunden im Finstern schwimmst und dann noch das mit den Viecher unter dir.
Ja.
Aber das Boot neben mir gibt mir doch eine gewisse Ruhe. Also
ja.
An das habe ich nicht gedacht. Also schafft nicht jeder.
Hat dich das im Vorfeld gestresst? Also hast du die Befürchtung gehabt, dass dich das dann irgendwie überraschen könnte in dem Zustand dann?
Nein, gar nicht so sehr. Also ich war in der Vorbereitung noch einen Monat davor in Irland für 10 Tage, weil wir es ja da ein bisschen schwierig haben mit mehr Vorbereitung. Ja,
genau,
Meerwasser war halt schon ein wichtiger Teil. Kaltwasser, und bei uns war es dann schon zu warm. Und ich habe irgendwo noch meinen 6-Stunden-Qualifier, über das können wir dann auch noch reden. Ja. Du musst einmal 6 Stunden geschwommen sein, bei maximal 16 Grad. Und dafür war es da schon zu spät. Und das war meine letzte Chance, dass ich das mache dort in Irland. Und da ist mir auch einiges an Getier irgendwie entgegengekommen. Und da habe ich halt gewusst, was der Atlantik so hergibt danach.
Also, von was reden wir da genau? Von was für einem Getier? Also Quallen, ja?
In erster Linie diverse Quallen, ja, verschiedene Varianten.
Ja. Kannst du auf den noch reagieren? Also wenn du da schwimmst und also einfach dann durch?
Ja, so dicht sind die dort zum Glück eh nicht gewesen. Also du kannst das Blätter da erwischen, ich habe wahrscheinlich eh Glück gehabt. Es gibt die halt wespenstichmäßig wedern, die siehst nicht, die spürst dann irgendwann einmal und weißt, dann weißt du, dass das da sind. Die anderen sind tellergroße, die Kompass-Jellies, die waren einen Meter unter mir. Also du siehst das zwar, aber
tangieren dich nicht direkt jetzt in dem Fall.
Ja. Solange du nicht direkt reinschwimmst. Also ich habe wenige tatsächlich berührt und es ist also
maximal. Aber ist ja auch nochmal ein Riesenpunkt. Ne? Ich meine, wenn du ohne Neo schwimmst, ne, ist das halt generell auch noch einmal was ganz anderes, als wenn du natürlich mit dem Neoprenanzug weitestgehend geschützt bist. Ja, weil du musst das schon wirklich mit den Händen oder Füßen.
Aber der Punkt, du hast nämlich einen Punkt angesprochen. Wann ist dein Timeslot? Wann geht die Einmalkanaldurchquerung? Ich glaube, das sind nur 2-3 Monate, bei denen das sinnvoll geht, oder?
Juni bis September.
Genau. Ja, ja. Und das Wichtige, was du gesagt hast, es ist dann irgendwann einmal zu warm, um zu trainieren. Weil du musst dich ja an dieses kalte Wasser nicht nur gewöhnen, sondern auch gewöhnt bleiben. Sprich, wenn du dann bei uns bei 20, 22 Grad schwimmst.
Ja, vor allem die Seen bei uns sind dann
zu warm.
Zu warm schon, ja, ja.
Ja. Also das heißt, du musst es eigentlich auch da ganz gut erwischen, dass du sagst, dass du eigentlich idealerweise im Juni startest, weil sonst
hast du... Naja, im Juni ist halt dort wieder, du hast das im August und im September dort dafür wärmer als im Juni.
Also
im
17 Juni, statt 16 Grad.
Ja, im Juni kannst du schon bei 14, 15 Grad dann auch mal schwimmen.
Ja, okay, das ist dann nochmal eine andere Liga. Ja,
die paar Grad machen dann schon wirklich...
Gewaltig, was
das? 17, 18 sind oder Stunden, 13, 14, ist das natürlich ein
massiv,
brutaler Unterschied.
Ja. Hast du bei der Ernährung irgendetwas beachtet, gezielt zugenommen? Also es gibt ja diese Legenden, dass Leute da ja sich wirklich etwas anfuttern, einen Ranzen. Wie war das bei dir?
Ich habe es ein bisschen übertrieben. Es wäre nicht notwendig geworden. Ich bin... Guck mal, gut, da sind schon ein paar Jahre dazwischen von Langdistanz-Triathlon. Dann habe ich halt noch ein paar Marathons gemacht. Und wie es losgegangen ist mit den längeren Schwimmstrecken und speziell dann mit Kältevorbereitung für den Ärmelkanal, so plus 15 Kilo waren das dann letztendlich von der Triathlon-Form bis dahin. Das war nicht alles notwendig gewesen, aber es gibt schon ein bisschen, es beruhigt.
Ja, es beruhigt. Und also aus meiner persönlichen Erfahrung, so ein bisschen mehr Körperfett isoliert schon. Also in den Phasen, in denen ich wirklich austrainiert war, komplett, da habe ich immer im 24 Grad warmen Becken zittert und mir war kalt. Ja, weil einfach
du musst dich bewegen.
Genau.
Das ist der Trick.
Da war was. Ja.
Die Pausen kurz halten.
Ja. Die dritte Pazifik-Querung. Querung ist vielleicht ein bisschen zu lang, aber den Part im Pazifik, das stellen wir ganz schön vor, weil Pazifik hat schon was. Ja?
Viele weiße Haie vor allem.
Die gibt es dort tatsächlich, aber auch wieder im Kopf irgendwie habe ich es geschafft, nicht dran zu denken. Auch nicht in den ersten Stunden, wo es wieder finster ist, weil dort wird generell um Mitternacht gestartet, was bei mir nicht ganz geklappt hat, weil wir haben bei der Übersetzung mit dem Boden einmal umgedreht, weil der Motor eingegangen ist. Aber das macht da keinen Spaß dann. Also Start war später, aber trotzdem noch ein paar Stunden im Finstern im Pazifik war ein bisschen komisch. Die fliegenden Fische beim Start habe ich noch irgendwie mitgekriegt. Aber dann war es eigentlich, das Wasser war herrlich, das hat mir echt taugt. Also von Catalina Island Richtung Los Angeles, Festland, landet man dann. Distanz 33 Kilometer und dort schafft man es, dass man ziemlich in einer geraden Linie fährt, wenn man nicht zu spät startet und der Wind setzt ein später dann einmal am Nachmittag. Also hat mir ein bisschen Zeit gekostet, aber gut gelandet, alles gut gegangen.
Das Thema mit den Haien, ich greife das jetzt kurz auf, weil ich glaube, das interessiert viele und das ist irgendwie so das Naheliegendste, wenn man im Freiwasser schwimmt, ja, und gefühlt hat ja dann jeder die Panik, dass er sofort vom Hai gefressen wird. Aber gibt es da irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen? Ich habe mal gehört, dass da mit Sonar quasi gefahren wird und mit Tönen, dass die quasi weggehalten werden von den Begleitbooten. Stimmt das so?
Es gibt Schwimmen, wo du Shark Shields, wo du am Knöchel quasi ein Device tragst, wo du natürlich keine Ahnung hast, ob das hilft oder nicht, weil das lässt den Hai auf 3 Meter zu und dann musst du vertrauen, dass das eh funktioniert. Ja, dass
die Batterie nicht leer ist.
Du weißt das halt nicht. Ja. Hawaii oder Südafrika, es passiert quasi nie was.
Ja.
Ist jetzt natürlich ein ziemliches Außenseiterprogramm, so viel wird nicht geschwommen, aber für das dann doch wieder so, dass man sagen kann, die große Gefahr ist jetzt nicht der Hai.
Ja.
Was sind die wirklich großen Gefahren? Was sind Punkte, die dich an so einem Projekt scheitern lassen im Rennen?
Oder davor nervös machen?
Ja, zum Scheitern gibt es natürlich einige Punkte, aber wirklich gefährlich ist halt die Temperatur, dass du halt unterkühlst und deine Crew am Boot das nicht rechtzeitig merkt. Und irgendwann trat halt dann der Körper das Unnötigste zuerst einmal an und da gehört einmal das Hirn leider auch dazu. Ja. Und du schwimmst halt dann und vergisst aufs Atmen oder so Sachen.
Ja, Wahnsinn. Okay.
Ist mir nicht.
Ja.
Bis jetzt nicht.
Ist aber dann sicher auch eine Sache der Vorbereitung. Ja, also, wenn du dich dann an die Kälte gewöhnst, wenn du dementsprechend körperlich fit an der Startlinie bist, wird das unwahrscheinlicher werden. Wenn das nicht der Fall ist, wird es halt wahrscheinlicher, dass der Körper früher sagt, hey, so mit mir nicht und regelt einmal ab. Ja.
Bist du bei allen drei Events begleitet gewesen?
Auf jeden Fall, ja, ja musst du. Genau. Also du hast immer ein Boot dabei, die Amerikaner machen es noch einmal sicherer. Du hast ein Boot und noch einmal einen Kajaker neben dir. Das heißt, die ganze Verpflegung kriegst du dort vom Kajaker. Im Ärmelkanal hast du nur das Boot und da hast du deine Crew drauf und die kümmern sich um deine Getränke, weil ich nehme alles flüssig zu mir. Zuckermischungen, die Gels im Prinzip, die wir beim Laufen haben, druckt man halt dann schon aufgelöst in ein Wasser. Das Flascherl kriege ich zugeworfen und schaue, dass ich das möglichst flott, ein Viertel alle halbe Stunde, 250 Milliliter und dann geht es wieder weiter.
Die Fischotter-Taktik ist das, ne? So am Rücken legen.
Am Rücken, genau, ein bisschen Wasser treten, ich darf mich nicht anhalten.
Genau, und dann rein damit.
Auch da eine praktische Frage. Also, du bist da so lange Zeit in einer horizontalen Position. Ja? Wenn du dann währenddessen natürlich auch noch alles flüssig aufnimmst, ganz praktisch naheliegende Frage. Wie bleibt das drin? Ja, weil im Prinzip permanent durch den Mund kräftig, auskräftig einatmen, horizontale Lage über eine sehr lange Zeit, wenig Blut wahrscheinlich im Magen für die Verdauung und so weiter. Gibt es da Probleme oder wie kann man sich das vorstellen?
Es bleibt nicht immer alles drin.
Ja, okay.
weil diese zuckrigen, pickerten Mischungen und das Salzwasser, das du einfach schluckst, du hast keine Chance. Es ist wellig natürlich auch und selbst bei den Trinkpausen ist es echt nicht einfach, wenn es wellig ist, das einmal ohne Salzwasser zusätzlich auch noch irgendwie runterzukriegen. Und da rebelliert der Magen halt irgendwann und das weißt du und da versuchst irgendwie drüber zu kommen und das, du weißt, dass es wieder besser wird. Das ist ja im Triathlon hast ja auch deine Low-Phasen und erholst dich wieder.
Was aber da noch wellig, hohe Wellen, Seekrankheit, ist das ein Thema? Also ich kenne da ein Beispiel von mir, das war noch vor der Zeit, das war 2008 in Clearwater bei der WM. Da bin ich quer zur Küste eingeschwommen vor dem Wettkampf und da war relativ viel Wellengang. Ja. Da bin ich richtig seekrank geworden, bin eine halbe Stunde geschwommen und danach war es mir einfach nur sauübel die ganze Zeit, weil das halt einfach nicht gewohnt war. Trotzdem gibt es dann da Menschen, die dafür anfälliger sind und nicht so anfällig sind. Muss man da generell eine Resistenz mitbringen oder trainierst du das auch?
Es hilft, aber natürlich schaut man, dass man das schon auch im Training irgendwie abhaken kann. Da war wieder Irland ganz wichtig für mich, weil dort sind wir einfach bei Bedingungen geschwommen, wo du allein, also da treffen sie einfach weltweit 40, 50 Leute, die alle was Arges vorhaben. Und da schwimmst dann in Bedingungen, wo du allein niemals reingeht, Arzt. Und das hilft aber. Also nach diesen 10 Tagen habe ich gewusst, kann kommen, ich bin bereit. Also das Temperatur, Meerwasser, Viecher im Wasser, einfach die Bedingungen allgemein, das hat mich schon sehr viel gehabt.
Was ist das in Irland? Ist das so ein Trainingslager für Gleichgesinnte?
Das ist ein Trainingslager, genau. Das,
Selbsthilfegruppe, okay. Da kann man auch das so sagen.
Selbsthilfegruppe trifft es ganz gut, ja. Ned Dennison, großer Name in dem Sport, bietet das dort an in Cork, Südirland. Gibt es eine große Community, die sie dort trifft und um eine Insel herum schwimmt. Und jedes Jahr im Juli gibt es dort halt dieses Camp, Cork Distance Week. Und das ist einfach die perfekte Vorbereitung, egal was du in diese Richtung vorhast, die treffen sie dann alle dort und hast halt die Möglichkeit, deine 6 Stunden Qualifier zu machen und einfach ganz viele Kilometer in die Ärmel zu kriegen.
Ja. Eine Frage habe ich, das meiste wirst du wahrscheinlich allein trainieren, oder?
Viel allein daheim im Becken, mhm. Und dann, wenn es warm, also ich habe schon im Herbst begonnen, die Temperatur, ich bin halt dann wirklich, es ist kälter und kälter geworden und ich bin halt bis, ich war schon bei 3-4 Grad auch drin, aber das hat dann gar nichts mehr gebraucht, also da bist du halt dann irgendwie 2 Minuten drin. Ja, das, ja. Die wichtigen Einheiten da waren so bis 10 Grad runter, von der Temperatur her, da kann man auch schwimmen, also das habe ich dann echt gern gehabt, so bei 12 Grad. Gerade eine Stunde, das.
Aber kann man ist, vielleicht. Einen Punkt wollte ich dann eben noch sagen: Wie gut kennt dich die Crew nämlich und deine Signale, dass, wenn du dann im Ärmelkanal oder im Pazifik bist und dein Hirn jetzt auf Shutdown geht, was ja glücklicherweise nicht passiert ist, aber wie gut kannst du dich auf die verlassen und wie gut kennen die dich und wie bewerkstelligst du das? Wer ist die Crew überhaupt?
Die Crew war im Fall von Ärmelkanal der Manfred, mit dem ich viel geschwommen bin, auch in der Vorbereitung damals. Wir haben eine Wörthersee-Doppelquerung gemacht, zu dritt, der Sascha Salle war auch dabei. Das war schon einmal die Distanz, so um die 35, 36 Kilometer in Süßwasser, was auch nicht, aber da war es viel zu heiß. Aber wir haben schon einmal die Distanz gemacht, zumindest waren auch so 12,5 Stunden. Und mit den beiden habe ich dann, also wenn ich nicht allein war, dann waren die zwei dabei und wir sind halt dann, wenn es um die Seen in Österreich gegangen ist, wenn es möglich war, draußen zu schwimmen, sind wir halt ein bisschen herumgereist und haben den Attersee der Länge nach durchschwommen, Wörthersee doppelt.
Bodensee, glaube ich, war es auch, oder?
Im Bodensee bin ich einmal geschwommen, offizielle Bodensee-Querung, genau, die wird ja angeboten. Ja. Die gibt es aber auch in verschiedenen Varianten. Ich bin einmal quer um, also das war jetzt noch nicht die ganz lange Distanz, aber schon auch nett.
Ja. Das ist auch relativ bekannt, allgemeiner bekannt, die Bodensee-Querung, ja. Als andere Wörthersee. Ja, und Wörthersee-Querung natürlich Längsquerung und nicht der Braten noch.
und doppelt nämlich.
Also doppelt, ja. Man muss ja wieder zurückkommen. Ne? Also, genau. Ja. Kennt man Wörthersee dann wenigstens gut.
Vielleicht kommen wir generell zu dem Thema Training. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage jetzt. Wie schaut ein normaler Trainingstag aus jetzt in einer unspezifischen Trainingsphase? Also, es gibt jetzt keine nicht die letzten 8 Wochen vor einem Rennen oder vor so einem Abenteuer, sondern wie schaut so eine klassische Woche aus, wenn es einmal um nichts geht? Wie oft schwimmst du, welche Wochenumfänge und so weiter?
Und führst vielleicht auch gleich noch aus mit, was für Zusatztrainings gibt es? Also welche anderen Disziplinen fließen da ein? Ja. Ist es nur Schwimmen oder kommen auch andere Trainingseinheiten vor in anderen Disziplinen hinzubringen?
Müssen wir über das reden? Trockentraining und so. Da wäre noch einiges möglich. Ich bin jetzt ein bisschen gerade in einer, nicht sagen Rente, aber also momentan kann ich das gar nicht genau sagen, weil ich einfach schon längere Zeit das nicht so betreibe der Intensität. Also jetzt bin ich einmal unterwegs ohne Ziel und ohne Plan, was ich lange nicht gemacht habe und das macht auch Spaß, aber es geht halt nichts weiter.
Aber du kannst auch gerne von damals erzählen
in einer unspezifischen Phase. Im Prinzip habe ich versucht, viel Kilometer natürlich einmal unterzubringen, also dass du halt die Zieldistanz in einer Woche unterkriegst im Prinzip, dass ich so 30, 35 Kilometer pro Woche schwimme.
Weitgehend Dauermethode wahrscheinlich, oder?
Die Tempoeinheiten, die es gegeben hat, waren 400er und länger, also darunter habe ich nichts gemacht. Ja. Also richtig die 50er volle Kanne, das liegt mir nicht und das bringt da auch nichts.
Waren dann gezielte Technikeinheiten auch drin oder war das für dich einfach so, dass du sagst, okay, von der Technik her passt so weit aus, was wirklich das große Handicap ist schlichte Distanz?
Ich sage es, es wäre mehr. Es wäre wahrscheinlich mehr drinnen, würde man ein paar Schwimmkilometer durch Krafteinheiten ersetzen, einfach am Beckenrand ein bisschen mehr machen. Mir hat einfach das Schwimmen mehr Spaß gemacht als andere. Und Techniktraining ist auch nicht mein Lieblingsding.
Verstehe. Also, ich kann mich noch gut erinnern, also Technik, die grundsätzliche Technik war nie das Problem. Also das war stimmig. Wenn du dich verbessern hättest wollen, hättest du sehr konsequent an dem arbeiten müssen, weil einfach Bewegungsmuster, durch das, dass du so viel geschwommen bist, die haben sich schon sehr festgesetzt.
Ja? Das schleift
und sie. Das schleift sich sehr stark ein und dann wird es natürlich schwierig. Und wenn man dann einfach gern schwimmt, dann macht es am Anfang einmal keinen Spaß, wenn man da Technik umstellt oder was ändert. Meine Frage dazu geht in eine andere Richtung. Wenn die Technik nicht hundertprozentig sauber ist, kann es sehr gut passieren, dass man Schulter ist ein fragiles Gelenk, da Überlastungen aufreißt, Verletzungen aufreißt, rund bei 30, 35 Kilometer in der Woche, geht es dann relativ schnell und es ist auch sehr oft sehr langwierig. Wie ist da damit gegangen? Hattest du Verletzungsglück? Oder?
Das habe ich glücklicherweise gut weggesteckt, ganz gut geblasen. Und das war im Prinzip auch mein Feedback, dass die Technik jetzt nicht so daneben ist. Also wenn du in der Lage bist, regelmäßig 35 Kilometer pro Woche zu schwimmen, lass es lieber so, wie es ist.
Ja. Wie würdest du, wenn jetzt irgendjemand von den Hörern sagt, das wäre für mich interessant, ich schwimme grundsätzlich ganz gut, das klingt schon ganz leibend, was wäre so ein Tipp jetzt mit der ganzen Erfahrung, die du hast, was würdest du jetzt wem mitgeben, was du vielleicht damals selber noch nicht gewusst hast, wie man den ersten Schritt in diese Richtung vielleicht macht? Wie
kommst du zum Ultralangstreckenschwimmen? Ja. Was sind da die ersten Schritte? Und wie muss man dicken dafür?
Das wollte ich so sagen.
Du musst dich schon darauf einlassen. Du musst schon ein bisschen bereit sein in der Birn. Es ist anders als Langdistanz ist hart im Triathlon, aber du hast Party an der Strecke und das hast du neben dem Boot nicht.
Ja, das
also es ist sehr unglamourös. Aber ich rede jetzt niemanden aus, entschuldige. Nein. Zu meiner Zeit gab es das noch nicht. Jetzt ist es mittlerweile zum Glück schon so, dass es viele längere Schwimmbewerbe in Österreich gibt, die super organisiert sind und die Möglichkeit bieten für einen ganz guten Einstieg in die Richtung. Ja. Würde man wünschen, dass da ein bisschen mehr in Richtung ohne Neopren gehen würde und das auch unterstützt würde von den Veranstaltern, ist nicht immer so. Aber das ist schon einmal eine gute Möglichkeit, also, dass man ein bisschen da reinschnuppert. Wie ist das? Ich habe auch also zu meiner Zeit, wie die erste längere Distanz, länger 14 Kilometer ist eh schon allerhand, Ottenstein, Stausee, das war so ziemlich der einzige Bewerb, den es damals gegeben hat in Österreich. Und da ist halt eine Gruppe von Triathleten am Start gestanden, alle im Neopren und einer, ein Kopf kleiner wie alle anderen, Attila Manyoki, ein Ungar, ohne Neopren und alle haben sich gedacht, was ist denn mit ihm? Und gewonnen hat der Attila Manyoki. Ja. Und da habe ich gesehen, das ist möglich und was macht er sonst so? Und über diesen Bewerb, über Ottenstein, bin ich dann einmal durch Recherchen halt nach Zürich gekommen. Zürichsee hat eine lange Tradition, 26 Kilometer und da wollte ich dann schon ein bisschen wissen, das ohne Neopren. Und nachdem, glaube ich, habe ich mich dann auch mit für den Ärmelkanal
gekostet. Okay. Ja, also das geht ja aus. Klassisch Feuer gefangen und dann führt ein Schritt zum anderen. Gibt es da in dem Bereich eine Community, an das du anschließen kannst, was du Wissen abgreifen kannst, wo dann auch miteinander gearbeitet wird und nicht nur als kompletter Einzelgänger, weil ich glaube, das hört man schon dann zwischen den Zeilen, dass man im Training für allein ist, dass man durch das Training vielleicht auch auf den Wettkampf vorbereitet wird, in dem Wettkampf auch komplett auf sich gestellt ist, ganz allein ist, zumindest in Bezug auf den Kopf, auf das Mentale, abgesehen davon, dass man begleitet wird und abgesichert wird. Gibt es da Strukturen, entwickeln sie denn mehr oder weniger, dass man da Anschluss finden könnte?
Die Community, ich rede jetzt einmal von weltweit, weil ich habe dort echt sehr viele, ich rede jetzt wieder von Irland, dort ganz viele Leute kennengelernt und das ist schon eine sehr nette, wohlwollende Community. die dann auch schnell das Schwimmen in Los Angeles habe ich gemacht, weil mir einfach Leute dorthin eingeladen haben und die wollten unbedingt, dass ich das auch dort mache. Die wohnen dort und ich habe bei denen gewohnt. Und egal, ob jetzt du nach New York oder nach Irland oder nach Australien kommst, du kennst dann überall Leute. Also das ist schon sehr speziell. In Österreich ist es wahrscheinlich jetzt schon besser. Zu der Zeit, wo ich das halt betrieben habe, wirklich mit langen Vorbereitungsschwimmen, war es halt unsere eingeschworene kleine Gruppe. Ich denke aber, das ist im Wachsen, diese Community.
Ja, ich meine, wir haben ja auch vom Christoph Strasser damals gehört. Also generell muss man ja sagen, in diesem ganzen wirklichen Ultramilieu ist die Community eigentlich immer total, wie soll man sagen, so nicht so konkurrenzaffin einfach. Ja? Also man hat das Gefühl, da ist eher mehr Miteinander und ich meine, jetzt nicht falsch verstehen, aber so viel Verrückte auf der Welt gibt es ja auch nicht. Das heißt, irgendwann kennt man alle, ja? Und dann werden wir wahrscheinlich relativ viele Gemeinsamkeiten haben und ja, dann ergibt sich das. Du hast ein paar Parallelen gezogen zum Triathlon und ich glaube, das ist halt auch echt interessant, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, dass mit dem, ja gut, ich meine, du könntest ein Partyboot natürlich jetzt da engagieren, dass daneben ein bisschen mehr Musik ist, aber sonst ist das halt wirklich einmal, das muss man sich echt mal durchdenken, 12 Stunden lang, nichts anderes als die Wassergeräusche. Das ist schon echt ein Thema. Ja,
sehr fordernd. Ich denke auch, da eben in die Richtung mentale Vorbereitung, hast du ausschließlich die Trainingseinheiten, die sportlichen Trainingseinheiten dafür genutzt oder hast du außerhalb auch was gemacht? Hast du ein Mentaltraining außerhalb des Beckens auch praktiziert oder passiert es eh sowieso, dass man dann in den Tunnel kommt, in Situationen kommt im Training, die sehr fordernd, sehr herausfordernd sind und in denen man sich dann Strategien entwickelt?
Viel passiert natürlich im Training, weil da simulierst du das, du schwimmst dann zwar nicht 12 Stunden oder nicht oft zumindest, aber selbst bei 6-7 Stunden weißt du schon, was macht der Kopf und wie kann ich da einen Hänger entgegenwirken. Und sonst bist du halt schon auch viel im Kopf dabei. Also wenn du schlafen gehst, denkst du dran und du legst da halt dann Strategien zurecht. Also ich habe jetzt nicht Mentaltrainer, habe ich nicht gehabt. Aber ich habe mir schon überlegt, ich will es vermeiden, irgendwie zu fluchen oder einfach negative Gedanken irgendwie reinzulassen. Ich will nicht nach vorn schauen, das war ein ganz wichtiger Part halt. Und das hat sich dann ergeben. Also ich habe mich dann zum Glück selber gut da gehalten.
Ich erinnere mich an ein Interview von Christoph Strasser bei Willkommen in Österreich, wo er gefragt worden ist, warum er das eigentlich macht und wie viele Zuschauer es da gibt. Und er hat gesagt, na, wer soll sich das ausschauen? Der kommt nach Ewigkeiten ein Radlfahrer alle 6 Stunden ins Ziel, der wird runterkommen und der schläft auf der Steuer. Also wer soll sich das anschauen? Und dann ist er natürlich nach der Motivation gefragt worden, warum er das macht. Und das würde mich interessieren, was war deine Motivation? Ist das dann einfach so von einem zum nächsten? Ja, also für dich so Bucketlist-Thema, ich will schauen, ob ich es schaffe oder was treibt dich da an?
Ja, das sind schon Ziele, die man sich setzt. Du siehst, es geht, es könnte funktionieren, die Distanzen werden länger und du fragst dich, warum eigentlich nicht? Ich kann das, das geht sich aus.
Gibt es da irgendwo was, wo du sagst, da wäre mal eine Grenze? Wo du sagst, ich glaube, da ist das, wo ich dann nicht mehr drüber komme oder so, von einer Distanz oder von einem, ja, vielleicht irgendwie auch was die Temperatur des Wassers betrifft oder die Bedingungen generell?
Naja, der nächste logische Schritt war dann gewesen der North Channel, wo du schwimmst von Nordirland nach Schottland und das ist die gleiche Distanz wie Ärmelkanal, aber da bist du halt dann bei 13, 14 Grad unterwegs und hast ein bisschen widerlichere Quallen, die richtig wettern. Da habe ich immer gesagt, das lasse ich aus, das mache ich nicht. Also würde es wahrscheinlich schaffen, viele Bekannte haben immer wieder versucht, mich dahin zu drängen, also wann...
Ja, verstehe.
Aber hat es aus den
Erfahrungen, aus den Zielsetzungen, die du da selbst auferlegt hast, Auswirkungen auf dein anderes Leben gegeben? Hast du da was rausziehen können für andere Lebensbereiche, für Arbeit, für Familie, oder war das für dich immer so ein komplett separates Ding?
Ich habe so viel trainiert, dass keine Zeit mehr für was. Das ja, war also das eher geht, negativ.
Kennt man gut.
Nein, natürlich gibt es Selbstbewusstsein. Also, wenn du weißt, sowas hast du auch schon erledigt, dann
da weißt du, bist stark im Kopf.
Das bleibt schon natürlich im Hinterkopf, das weißt du dann immer. Ja.
Ich denke mal, eine gewisse Ruhe gewinnt man, ne? Weil du weißt einfach, da waren andere Situationen, was soll da schon passieren. Ja?
Aber weißt du, was ich so gar nicht in den Kopf kriege? Ich glaube, also ich weiß nicht, wie es dir geht nach einer Langdistanz oder so, aber da liegst du dann am Abend im Bett und irgendwie versuchst den Tag zu verarbeiten, dann schlafst du super beschissen. Ja? Und ich denke mal, wenn es das dann 12 Stunden, die von mir ist für viele Age-Gruppe adäquate Dauer von einer Langdistanz im Wasser machst, ich meine, wie liegst du danach im Bett, da bist du komplett fertig, oder? Erstens einmal wahrscheinlich durchgehend die Wellenbewegungen im Kopf, das Rauschen kriegst du wahrscheinlich für 2 Wochen nicht raus und ich weiß nicht, schlafst du dann im Sitzen, weil du von der Horizontalen schon genug hast, oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein, ich bin gleich mal eingepennt am Weg retour am Boot, natürlich. Weil das Boot, das die begleitet, bringt die ja dann retour auch wieder von Frankreich nach England. Und da habe ich einmal gut geschlafen, weil die Nacht davor war halt auch sehr kurz und eigentlich kein guter Schlaf. Also einmal kurz alles rausgekotzt, was irgendwie drinnen war. Weil dann ist nämlich wirklich, wir haben vorher, das haben wir ein bisschen abgehoben, glaube ich, Seasickness.
Genau.
Ja. Ist im Wasser zum Glück kein Thema gewesen bei mir. Am Weg zum Start schon ein bisschen. Da ist mir ein bisschen mulmig geworden, weil du fährst einmal vom Hafen Dover aus, eine halbe Stunde lang bis zum Startpunkt. Und dann füllst du noch ein Formular aus für die Association und irgendwie bist dann froh, wenn du im Wasser bist letztendlich. Sonst ist es eher was, was wahrscheinlich, glaube ich, Staffelschwimmer betrifft, die halt eine Stunde schwimmen, dann gehen sie für ein paar Stunden aufs Boot. Und dann müssen sie wieder schwimmen und da haben sie Probleme dann. Solange du im Wasser bist, geht es gut. Und bei mir war es dann immer so, wenn ich rauskomme aus dem Wasser, dann war alles vorbei. So.
Aber fest die Landkrankheit nachher danach.
Was war dann? War die dann richtig ganz schlecht? Oder warst du müde? Warst du hin? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, das war schon, da ist man schlecht. Ja. Müde, schlecht, alles. Also egal und glücklich. Aber
Nachdem man da die Triple Crown erledigt hat und du sagst, na gut, es gibt noch andere Ziele, da reizt mir aber das nicht so. Gibt es noch was, was die juckt, was du da gern machen würdest? Ich denke auch, dass in dem Bereich das Alter keine Ausrede ist. Wir haben vor drei Folgen genau die Leistungsfähigkeit im Alter, im höheren Alter besprochen. Und da ist man auf solchen Ultradistanzen in einem hohen Alter, im höheren Alter, noch leistungsfähiger, weil man einfach auf Erfahrungen zurückgreifen kann, weil man halt auch die gewisse Ruhe dann schon mitbringt, die dann notwendig ist für das Ganze. Gibt es noch was?
Ich habe gesagt, ich bin in Rente, also in
Schulpension.
Nein, es war noch so, Catalina war eben mein Triple Crown Swim 2018 und da war dann einmal ein bisschen die Luft heraus. Und so richtig reingekommen bin ich nicht wieder. Also die großen Ziele, natürlich gäbe es noch Strecken, also North Channel lasse ich nach wie vor aus, das wird es glaube ich nicht mehr werden. Aber sowas wie Cook Strait, die Cookstraße zwischen Nord- und Südinsel Neuseeland, würde mir schon raten, also einfach auch als Urlaubsdestination und dann das zu verbinden mit so einem netten kleinen Schwimmabenteuer.
da hat man zumindest cool. einen Grund, aber dass du dorthin fährst, außerhalb nur der Urlaubsambition.
Auf jeden Fall. Was gäbe es denn noch? Stimmt das, dass man die Beringstraße auch noch schwimmen kann? Oder ist das
Beringstraße wurde geschwommen, aber das ist dann, das geht eher in Richtung 3-4 Grad. Ich glaube, es ist nicht so der Klassiker. Was es schon gibt, was in den letzten Jahren ziemlich geboomt hat, abseits von der Triple Crown of Open Water Swimming gibt es auch noch die Ocean 7, die halt jemand einmal ausgerufen hat, der hat einfach bestimmt, da ist das und das und das dabei. 2 davon habe ich jetzt eh schon mit Ärmelkanal und Catalina ist auch dabei. Nein, 3. Nein, ist kein Ocean. Nein, New York ist nicht dabei. Siehst du, ich bin da in die Richtung gar nicht so gut gebrieft, weil das nie ein Thema für mich war, dass ich jetzt da abhack alle 7 und da ist eben auch der North Channel dabei, den ich nicht machen wir. Und da ist auch Hawaii dabei, wo einer Freundin von mir die Haie ums Boot geschwommen sind und um den Kajaker und die hat dann, die ist die ganze Nacht durchgeschwommen und ist dann in der Früh, im Morgengrauen dann, ich glaube 3 Haie waren es dann schon einmal relativ nah und der Schwimm war aus. Dort muss ich auch nicht hin.
Ja.
Aber was weiß man? Also
Ratzen das heißt, wird mir schon, naja. Ich höre jetzt mal durch, sowas wie Qualen, Haie, also weitestgehend tierische Gefahren und das Thema Temperatur, wenn es dann wirklich, weiß ich nicht, wo wahrscheinlich die Grenze ist, dann irgendwo wahrscheinlich eh bei 13, 14 Grad, je nach Streckenlänge, ab da dem Zeitpunkt verliert es dann für dich den sportlichen Reiz, nehme ich mal an, in irgendeiner Weise. Jetzt für dich persönlich natürlich, ohne dass wir das jetzt irgendwie wertend sind.
Ja, das auch die Möglichkeiten da in der Vorbereitung schwierig, weil ja, du halt, stimmt, du kannst ja im Winter schwimmen, aber das ist dann, das Frühjahr ist für mich jobmäßig einfach ein schlechter Zeitpunkt, ja, irgendwas Großes anzureißen. Ja, also auch diese, was ja auch jetzt groß und größer wird, immer wieder die Ice-Mile ist ein,
ja,
das ist was, was viele Leute reizt und immer mehr wird. Ich muss eine Stunde fahren, damit ich dann zwei Minuten im Wasser bin und dann fahre ich eine Stunde wieder heim, weil ich einfach die Möglichkeiten nicht habe, von da, wo ich wohne, sinnvoll irgendwie in ein Kaltwasser zu kommen.
Ja,
das ist mir zu aufwendig. Also das musst du regelmäßig betreiben. Das habe ich gemacht in der Vorbereitung für den Ärmelkanal, einfach um die Kälte irgendwie richtig in den Körper zu kriegen. Aber es ist jetzt nichts, was mir über längere Zeit, glaube ich, begleiten wird. So.
Ja.
Obwohl ich es genossen habe, es war eigentlich geil.
Na, aber ich verstehe das
Argument. Der Körper macht da schon interessante Sachen, aber...
Spürst du dann die Kälte mit der Zeit wirklich weniger oder ist es einfach immer wieder Überwindung und hast da immer wieder damit zu tun, dass das aushältst?
Es ist natürlich eine Überwindung jedes Mal, wenn du reingehst und es tut jedes Mal weh, aber der Körper gewöhnt sich dran und das Hirn sagt, passt eh, du stirbst schon nicht.
Mhm.
Beim ersten Mal sagt er das nicht.
Ja, das muss besser, jetzt gehe ich.
Mal lernen, ja.
Ja, nein, aber es werden rundherum, zumindest kommt es mir so vor, so Eisschwimm-Workshops und solche Geschichten angeboten, auch in Richtung andere Ideen, also Biohacking und eher in dem Themengebiet. Und ich stelle mir das eben so vor, ich habe es noch nicht gemacht und ich habe auch keine Ambitionen, dass ich irgendwo ins Eis schwimmen gehen möchte irgendwann. Aber ich stelle mir das eben genauso vor, für eine Minute ins Wasser oder zwei, jedes Mal eine massive Überwindung und ich glaube schon, dass nachher die Glückshormone aufpoppen. Ja,
du wirst belohnt
danach. Dass das cool ist. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das für, also ich kann nur aus meiner Sicht sprechen, ob das in Relation stehen würde, weiß ich nicht. Ja, also ich glaube, es wäre mehr Überwindung da reinzugehen, als was dann an belohnenden Gefühlen rauskommt dabei.
Du musst schon ein bisschen einen Grund haben, du musst wissen, warum es das macht. Ja, also ganz, ganz zum Spaß schaffst du das vielleicht nicht, dich zu überwinden, aber es ist ein schneller Kick. Also du musst sonst stundenlang herumrennen.
Ja, wobei das Thema, was du gesagt hast, ist halt natürlich, das verstehe ich voll. Also der logistische Aufwand ist halt Wahnsinn. Ja? Also das zu trainieren für logischerweise, also ich betreue eine Eisschwimmerin und da muss man halt einfach sagen, die Regenerationszeit ist ja Wahnsinn. Ja. Also für die kurze Zeit, die du im Wasser bist, das hängt da richtig lang nach. Und damit du das authentisch trainieren kannst, musst du jetzt dann schon auf irgendeinen See, der weit oben ist, ja, oder wirklich weit vorn und so weiter. Also das muss man echt wollen, wie so vieles in unseren Sportarten. Ja, aber das ist halt wirklich, die Zeitkomponente ist ein Wahnsinn. Ja. Also Brutto-Netto-Zeit ist irre. Und die ist so beim Schwimmen schon schlecht.
Aber eine Frage habe ich zu dem Ganzen. Der Ärmelkanal hat so um die 16, 17 Grad, vielleicht ein bisschen kälter. Plus, minus, ein Grad. Macht es aus deiner Sicht Sinn, bei wesentlich kälteren Bedingungen zu trainieren, damit du dich an das gewöhnst, oder ist das sinnlos aus deiner Sicht?
Ja, gute Frage.
Oder anders gefragt, fühlen Sie dann 16, 17 Grad warm an?
Ja, das funktioniert. Also du kannst den Körper schon so weit bringen, dass du dann dort um 4 in der Früh ins Wasser hupfst und da denkst, boah, hey.
Warmwasserdusche.
Warm ist denn das?
Nee, weil der Gary schon
noch 9 Stunden schaut anders aus.
Der Gary schon einen Punkt angesprochen hat, dieses extrem kalte Wasser, das hängt dir extrem lang nach und das geht wieder zu Lasten der Trainingsqualität. Hast du für deine Trainings so einen Sweet Spot der Temperatur gefunden, wo du gesagt hast, das ist sinnvoll und das ist einfach nur noch deppert?
Ein bisschen bist du ja abhängig davon, was gerade möglich ist. Mhm. Das heißt, du musst eh nach den Bedingungen, nach den Möglichkeiten da richten. Und da habe ich gefunden, dass eben so 12, 13 Grad wo es möglich ist, längere Strecken zu schwimmen, wo du Zeit verbringen kannst im Wasser, wesentlich mehr bringen wie 400 Meter bei 4 Grad.
Ja. Es gibt auch dann so coole Bilder, wo quasi die Eisdecke durchbrochen wird und in so einem Wasser geschwommen wird. Oder eben auch im minus 1 Grad Wasser, wenn es halt salzig genug ist und solche Geschichten. Ich meine zu gelesen zu haben, dass der Markus Rogan jetzt eine Strecke in Eis getaucht ist oder unter Eis oder was in zumindest im wirklich kalten Wasser
und da einen Weltrekord aufgestellt hat,
ja. Mit 111 Metern oder so, irgendwas in dem Bereich, wenn ich mich nicht täusche, nagelt es mich nicht drauf fest. Aber
der ist ein wieder Taucher, den habe ich im Schönbrunnerbad gesehen, einmal wie er ohne Atmen hin, retour, 50 Meter Becken, also arge Distanz, weil ich mir gedacht habe, oh okay. Dieses Atemtraining ist auch was, was ich gerne mal auslassen habe.
Ja, scheinbar nicht. Ja. Hypoxietraining macht schon Sinn, ne?
Ja, das Ganze unter einer Eisdecke, ja, da muss man glaube ich auch mit dem Kopf ein bisschen arbeiten
vorher. Du musst schon wissen, was du kannst, glaube ich. Ja,
aber das ist, glaube ich, das wirklich spannende und wichtige Takeaway aus der ganzen Folge, also dass ich da extrem viel im Kopf abspült. Ne? Mhm. Also wirklich ein groß Teil, wahrscheinlich noch mehr als in einem Ironman, weil du hast einfach andere Faktoren, die noch mitspielen könnten, wie eben Viecher, Strömung und Faktoren, ja, die du überhaupt nicht unter Kontrolle hast, was auf einer Langdistanz dann halt doch relativ begrenzte Möglichkeiten gibt, was passieren kann.
Ja, abgesehen davon auch, ich finde wirklich diese Komponente, dass du einfach 12 Stunden lang ins Wasser schaust und nichts siehst, ist halt irre. Also ohne, dass ich das jetzt schmälern will, was in den Folgen Ultralauf und Radfahren ist, aber trotzdem siehst du die Landschaft, wie sie sich an dir vorbei bewegt und gleichzeitig siehst du auch den Fortschritt. Das ist beim Schwimmen, wenn die Küste einfach weit entfernt ist, sowieso immer schon schwierig, ja? Aber wenn du nicht einmal nach vorn schaust, ist halt denk ja, unmöglich.
Das ist Selbstschutz.
Ja, in dem Fall sogar Selbstschutz, ja. Hast du noch, aber das ist halt eine Komponente, die packe ich halt gar nicht. Also. Ja.
Hast du einen inneren Monolog noch im Kopf oder irgendwelche Fetzen aus dem Ganzen oder ist das alles komplett verschwunden? Weil sowas wäre massiv interessant.
Ja.
Was denkst du da die ganze Zeit?
Das sind natürlich, es ist so repetitiv, so unheimlich fad und stupid eigentlich, wie es ist, sind dann auch die Gedanken. Also viel passiert über Musik, weil es ist jetzt halt sehr rhythmisch und ich bin ein eher musikalischer Mensch und dann hast du halt dieselbe Zeilen immer und immer und immer wieder. Ja.
Ich komme nochmal auf das Thema zurück, wie du dann am Abend im Bett liegst und irgendwie versuchst, mit deinem Leben klarzukommen. Also,
Deftones, soon this will be
ja,
over.
Ja, aber wenigstens eine gute Musik. Ja.
Ja, Gott. Okay. Ja, na gut, ich glaube, wirklich guter Input. Das ist aus der Folge, das für mich so richtig hängen geblieben ist. Ja. Also, es gibt mentale Herausforderungen im Sport. Ich glaube, das ist eine ganz besondere. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es nur 198 Menschen auf der Welt, war das die richtige Zahl?
195. Ich bin die Nummer 195. Mittlerweile gibt es mehr.
Eine wirklich überschaubare Zahl an Menschen gibt, die das geschafft haben und gemacht haben, da braucht man besondere Skills. Also wenn ihr Fragen habt an den Max, wie er das löst oder spezielle Probleme, wie man den mental angehen könnte, ich glaube, er weiß ein paar Tipps.
Sehr gerne, ja. Man muss auch nicht mit 12 Stunden einsteigen, also das kann man aufbauen.
Ja, ansonsten recht herzlichen Dank, dass du da warst und die Insights gegeben hast. Mörderspannend.
Absolut, absolut. Und meine Hochachtung, also kann ich nur so sagen. Also echt, ist für mich unvorstellbar.
Absolut unvorstellbar. Ja, also es sind eben da beim Ultralauf und Ultrarad schon Dinge dabei, die ich sehr schwer greifen kann. Mhm. Aber man denkt, ja okay, ja, mit einer gewissen Vorbereitung wird es vielleicht funktionieren. Das ist aber da nicht der Fall. Ja. Also auch wenn ich mir vorstelle, ich kann 35 Kilometer in der Woche könnte ich wahrscheinlich schwimmen, ja, aber das heißt noch lange, dass man dann irgendwo über irgendeinen finsteren Bad oder wirklich insgesamt immer nur finsteres Wasser unter dir weiter schwimmt. Ja,
ja, weil das ist echt eine Komponente, genau, ohne Strich nämlich, weil das im Becken zu schwimmen ist ja per se schon eine Wahnsinnsherausforderung. Ja. Aber das im Freiwasser noch dazu, point to point, mit allen möglichen rundherum Bedingungen.
Ja, ihr seht schon, wir sind geflasht. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, einfach an sweetspot-training.at, info@sweetspot-training.at oder einfach als Kommentar zum YouTube-Video oder zu unseren Social-Media-Auftritten. Und
genau, sonst hoffen wir, dass euch die Special-Serie über die Ultradistanzen so gut gefallen hat wie uns. Und danke an dich, dass du da warst, Max. Und ja, in diesem Sinne sagen wir danke fürs Zuhören.
Zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, danke, Baba. Und ciao.